Stunden dieses Tages. Amen. Ein neues Jahr liegt vor uns. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Sind wir voller Hoffnung oder haben wir Angst? In dem folgenden Text wird uns Mut gemacht, Zuversicht gegeben, um unser Leben zu gestalten. Dann können wir neue Prioritäten setzen und auf Gott vertrauen. In Matthäus 6, die Verse 24 bis 34 steht Folgendes. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr kleinen Gläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Ja, ich habe mich entschieden, von hier unten heute zu sprechen, weil wir hier unten mit den Leuten vertrauter sind und ich bin doch erstaunt, wie viele dann doch oben sitzen. Ich freue mich. Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet, sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 41. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Jesus war 12 Jahre alt und sie nahmen den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte des Festes entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Und erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden es nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt all diese Dinge im Gedächtnis. Liebe Geschwister, ist das nun eine Geschichte von einem ungehorsamen Kind oder eine Geschichte von schwierigen Eltern? Die Konfirmanden oder Jugendlichen würden wahrscheinlich sagen, das kommt ganz auf die Perspektive an. Ich hatte früher mal im Konfirmanden- und Katechumenunterricht den Katechumenen Wahlthemen offen gelassen. Sie konnten auch Themen selber bestimmen. Und da stand zum Beispiel zur Auswahl immer Ärger mit den Eltern. Und auf einer Folie stand Hilfe, meine Eltern sind schwer erziehbar. Man konnte dazu Gründe aufschreiben, die blieben natürlich streng vertraulich. Ich hatte ihnen hoch und heilig versprochen, dass das nicht weiter erzählt wird, was hier gesagt wird. Es folgte ein interessantes Gespräch darüber, was an Eltern so schwierig ist, wenn man 12 Jahre alt ist. In unserer biblischen Geschichte heute Morgen geht es um Jesus, der selbst 12 Jahre alt ist. Das ist von jeher ein schwieriges Alter, wir nennen das Pubertät, ein Sorgenalter für beide Seiten, eine Zeit der Umbrüche, körperlich, seelisch, ein Sturm der Hormone, die verrückt spielen, eine Zeit der Ablösung von Autoritäten, von Eltern, von Lehrern, Pastoren sowieso. Also Zeit der Ablösung, einer Abnabelung, wie nach der Geburt, als die Nabelschnur durchgetrennt wurde. Nun, wir haben hier die einzigste Kindheits- und Jugendgeschichte von Jesus. Denn das, was wir an Weihnachten erlebt haben und gehört haben, das Kind in der Krippe, war eine Säuglingsgeschichte. Hier haben wir es aber als erste und einzigste Geschichte etwas zu tun, oder wir hören etwas, was zwischen seiner Geburt und sozusagen seinem 30. Lebensjahr passierte. Und danach gab es nach diesem 12. Lebensjahr noch mal 18 Jahre Funkstille darüber, was Jesus nun tat und was er lebte und wie er lebte und was er gesagt hat. Keine weiteren Geschichte und Worte, bis Jesus dann als Erwachsener von Johannes dem Täufer getauft wird und dabei gleichzeitig eine Geisttaufe erfährt, bevor er dann erstmals öffentlich auftrat. Das, was wir gerade gehört haben, ist auf den ersten Blick eine sehr, sehr persönliche, eine sehr menschliche Familiengeschichte, eine Episode aus dem Alltag einer Familie. Gerne würden wir ja etwas mehr erfahren darüber, wie und ja, welche Erziehungsmethoden Jesus und Maria eigentlich bei Jesus gehabt haben. Vielleicht ja auch, wie wurde Jesus eigentlich im Glauben erzogen? Das wäre doch alles für uns sehr interessant zu hören, um mal so einen Hinweis zu kriegen, wie machen wir es denn richtig mit unseren Kindern? Aber nichts davon. Nun, wir müssen uns auch hüten vor einer Versuchung. Unsere Fantasie möchte gerne ausbrechen oder auswandern in ja, psychologische Fragen oder pädagogische Überlegungen, wie Eltern mit Kindern umgehen oder Kinder mit Eltern. Hier wird keine Jugendgeschichte allgemeiner Art oder auch kein Sonderfall beschrieben, der für die christliche Erziehung unserer Eltern, unserer Kinder und Enkel hilfreich wäre. Interessant ist, die 4 Evangelisten, Johannes, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind im Großen und Ganzen der Versuchung widerstanden, Kinder- und Jugendgeschichten von Jesus zu erzählen. Markus und Johannes kennen überhaupt gar keine Geburtsgeschichte von Jesus. Und sie erzählen sie nicht. Matthäus erzählt von der Flucht mit dem Kind nach Ägypten und dann von der Rückkehr nach Nazareth. Interessanterweise entstanden aber wirklich unter den sogenannten Apokryphen-Evangelien, so nennt man auch Evangelien, die dann später nicht den Weg in die Bibel gefunden haben, Geschichten von Jesus, die ihn als eine Art Wunderkind versucht haben zu beschreiben. Also zum Beispiel, dass er schon als Kind tote Vögel zum Leben auferweckt hätte und sowas. Die kirchlichen Konzilien, die später darüber entschieden haben, welche Evangelien in die Bibel aufgenommen werden sollten, entschieden nach gründlichen und sehr langen Diskussionen sehr eindeutig dagegen. Solche Wundergeschichten sollten in der Bibel keinen Platz haben, denn sie hätten eher die Tendenz und die Gefahr für uns, dass sie uns vom Wesentlichen wegziehen, dass wir uns in Nebensächlichkeiten verlieren könnten. Nun, doch Jesus war nicht irgendein austauschbares Kind. Vergessen wir nicht, wir befinden uns hier, Lukas 2, immer noch im Kapitel, wo Lukas seine Weihnachtsgeschichte, seine Kindheitssäuglingsgeschichten erzählt, da wo die Engel zu Maria sprechen, schon bevor sie schwanger wurde in der Schwangerschaft und sagen, das Kind wird heilig genannt werden und Sohn des Höchsten, Gottes Sohn genannt werden. Die Engel sprachen dann zu den Hirten über dieses Kind und die Hirten sagten es Maria weiter, was die Engel gesagt haben, heute ist hier in Bethlehem in der Stadt Davids der Retter geboren, der Messias, der Herr. Also so ein ganz normales Kind war er nicht. Simon und Hanna prophezeien über dieses Kind, dass er der Trost Israel sei, dass er das Licht Gottes unter die Völkerwelt bringen wird. Und Maria verstand das alles nicht, aber es heißt von ihr, sie bewahrte all diese Hinweise und Engelsgeschichten und Botschaften in ihrem Herzen und bewegte sie darin. Wie sollte sie damit umgehen? Wie sollte sie das alles verstehen? Wie sollte man solch ein Kind erziehen? Nun, Jesus war und ist erstmal ein ganz normales Kind gewesen und doch, so erzählt Lukas, blitzte etwas auf, als sie als Familie diese Pilgerreise nach Jerusalem machten, als er 12 Jahre alt war, da blitzte etwas auf, wie ein Licht. Lassen wir uns an den Ort führen, wo diese Geschichte uns hinweist. Die Situation und auch der Ort sind nicht belanglos. Dieser Ort wird im späteren Leben von Jesus noch eine sehr bedeutende Rolle spielen. Jerusalem ist nicht die Hauptstadt von irgendeinem Land. Es ist die auserwählte Stadt Gottes, in der Jesus später auch die Marktstände der Händler im Tempel umstößt, wo der Prozess gegen ihn stattfindet. Jerusalem ist der Ort, wo er zum Tode verurteilt wird, wo er sterben wird an einem Kreuz, wo er aus dem Tod auferweckt wird und seinen Jüngern erscheint. Das Passafest, zu dem sie pilgern, ist nicht irgendein Fest, sondern das von seinem Sterben her eine ganz neue Bedeutung bekommen wird, so wie Jesus es dann später am Abendmahl erklärt. Er selbst wird das Passalamm Gottes werden und sein Blut wird vergossen werden zur Vergebung der Sünden aller Menschen und aller Völker. Und der Tempel, in dem Jesus als 12-Jähriger mehrere Tage ohne seine Eltern verbringt, ist nicht die Kultstätte irgendeiner Gottheit, sondern das Haus, so nennt er das, seines geliebten himmlischen Vaters. Es soll ein Bethaus sein, keine Räuberhöhle, so ruft er später zornig aus, als er den Tempel aufräumt. Im Prozess gegen ihn wird es später heißen, er hat gesagt, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Damit meinte er aber nicht diesen Tempel aus Stein, sondern er meinte seinen Körper, den man sozusagen zu Tode bringen will. Aber lassen wir uns an diesen Ort rufen, wo unsere heutige Geschichte sich abspielt. Als Jesus 12 Jahre alt wurde, kam ein großer Tag, in dem in seinem Leben als Kind bis zum 12. Lebensjahr musste er noch nicht die Gebote des Alten Testamentes alles in eigener Verpflichtung und Verantwortung leben und erfüllen. Da waren Kinder noch vom Befreiten. Nun mit 12 begann die Zeit, dass er wie jeder jüdische Junge nach den Geboten zu leben hatte und verpflichtet wurde, danach zu schauen und darauf zu hören. Vielleicht hat das eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Konfirmation, mit einer öffentlichen Religionsmündigkeit, die man ja auch heute in unserem Land mit 14 hat, mit Rechten und Pflichten, auch gegenüber der Gemeinde. So durfte er jetzt hier in Jerusalem zum ersten Mal mit vielen Menschen in den heiligen Vorhof des Tempels hinein, weiter ins Innere, dem Altar sehen, nachts in der Gemeinschaft mit den Eltern und Verwandten das Passahlamm feiern und hier das Fest der Versöhnung begehen. 7 Tage lang dauerte dieses Fest in dieser brodelnden Stadt Jerusalem. Und nun, als das Fest vorüber war, leerten sich die Straßen. Allmählich, Maria und Josef, seine Eltern, zogen mit ihren Freunden und Verwandten Richtung Heimat zum Tor hinaus. Jesus war nicht direkt dabei, aber die Eltern machten sich keine Sorgen. Sie dachten, sie werden irgendwie bei den Verwandten sein, bei Freunden, bei Nachbarkindern. Sie ziehen alle gemeinsam voraus und man wird sich abends schon wieder treffen. Am Abend fragten sie nach ihm, aber niemand hatte ihn gesehen. Und langsam wurden sie unruhig, das können wir verstehen. Sie suchten ihn. Wie heißt es in unserem Bibelabschnitt? Jesus aber blieb ohne Wissen seiner Eltern in Jerusalem zurück, ohne ein Wort Bescheid zu sagen. Liebe Gemeinde, was wissen wir von unseren Kindern und Enkeln wirklich? Was sagen sie uns? Was vertrauen sie uns noch an, wenn sie 12 sind oder auch älter? Was teilen sie uns noch mit über das, was sie beschäftigt, was ihnen wichtig ist? Wie viel wird ohne unser Wissen geschehen? Irgendwo ist das auch normal. Das ist normal. Wir können nicht als Helikoptereltern immer nur Kontrolle haben über das, was Kinder tun, sagen. Eltern, es geschieht ganze Menge im Verborgenen, auch im Heimlichen, ohne dass wir es kontrollieren können. Was ist daran Eigenwilligkeit, was ist Trotz und was ist davon wirklich ganz gesunde Selbstständigkeit? Und wie schwer ist das manchmal zu unterscheiden? Jesus gehört seinen Eltern, aber er gehört seinen Eltern auch nicht. So wie wir auch. Nun geht unsere Geschichte allerdings sehr menschlich weiter, denn Maria befällt eine panische, quälende Angst. Und Sorge, Ruhe wird sie keine mehr finden, geschweige denn Schlaf. Immer muss sie an ihr Kind denken. Es ist anzunehmen, dass sie noch in derselben Nacht an dem Abend mit Josef zusammen den ganzen Weg nach Jerusalem zurückgegangen ist. In der Morgendämmerung ziehen ihn wahrscheinlich noch die letzten Pilgerströme aus der Stadt, aus dem Stadttor entgegen. Und immer wieder suchen ihre Augen angstvoll die Reihen der Menschen ab, vor und zurück am Stadttor, ohne Erfolg. Sie finden ihn nicht. Maria gönnt sich keine Ruhe. Ich sehe, wie sie durch die Straßen eilt, die jetzt nach dem Fest so still geworden sind. Sie fragt fast jeden, den sie kennt: Hast du meinen Sohn gesehen? Wo ist unser Kind? Wir haben unser Kind verloren. Und jeder schüttelt nur den Kopf, zuckt mit den Schultern. Also bis zum Abend. Es wird eine Nacht, wieder eine neue Nacht des Wachens und Betens für die Eltern, eine Nacht des fruchtlosen Grübelns, War ihrem Jungen was zugestoßen? Hatte er einen Unfall? War er von Räubern überfallen worden? War er noch in der Stadt? Warum war er noch in der Stadt geblieben? Und dann kreisen die Gedanken und die inneren Stimmen kommen dann, dass Maria zu sich selbst spricht, Maria, oder sie hört die Stimme, die zu sich ihr selbst spricht, Maria, Gott hat dir den Sohn wieder weggenommen, er will nicht mehr, dass du seine Mutter bist, du bist eine schlechte Mutter. Josef, du hast auf deinen Jungen nicht aufgepasst, du bist deinen Pflichten als Vater nicht nachgekommen. Welche Eltern könnten sich da nicht hineinversetzen, welche inneren Stimmen da plötzlich alle laut werden? Am dritten Tag, so heißt es in unserer Geschichte, kamen sie auch zum Tempel, obwohl sie ihre Hoffnung, ihn zu finden, beinahe aufgegeben hatten. Auch hier war es still geworden, da waren ein paar Priester in dieser Ecke und ein paar Gläubige, die da ihre Gebete verrichteten. Aus einigen Nischen des Tempels kamen so gedämpft einige Stimmen von irgendwelchen Unterhaltungen von Schriftgelehrten, die ihre Schüler dort im Gesetz unterrichteten. Maria und Josef gingen von einer in die andere Nische, und als Maria schließlich mit brennenden, verheulten Augen da hineinschaut, hätte sie fast aufgeschrien, da saß ihr Kind. Er saß da, ruhig wie immer, jetzt mitten unter diesen gelehrten Männern, hörte genau zu, stellte viele Fragen, gab selbst auch Antworten. Das ist übrigens, Klammer auf, bis ins Judentum heute so, im Glauben wie in der Wissenschaft, die wirklich klugen, intelligenten Menschen sind nicht die, die immer groß klug daherreden, sondern die, die die klugen Fragen stellen. Das sind wirklich die begabten Menschen, die die klugen Fragen stellen. Und das wird von Jesus auch erzählt. Wonach fragte er? Es steht hier nicht, aber ich vermute, er fragte sie ganz sicher nach dem kommenden Messias. Von wo wird er kommen? Was werden seine Aufgaben sein? Was wird durch ihn anders werden in dieser Welt? Und sie staunten über seine Klugheit und Weisheit und seine Fragen und seine eigenen Gedanken. Maria läuft auf ihn zu, weinend, nimmt ihn in beide Arme und sagt, Kind, warum hast du das an uns angetan? So steht sie. Warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns solchen Kummer gemacht? Dein Vater und ich, wir haben dich seit 3 Tagen und Nächten gesucht, verzweifelt gesucht. Ich muss mal gerade einen Schluck Wasser trinken. Nun, bis hierher war Jesus in den Evangelien seit seiner Geburt stumm. Also mit anderen Worten, man hat nie ein Wort von ihm aufgeschrieben, vermittelt oder uns weitergesagt. Jetzt aber in dieser Geschichte öffnet er zum ersten Mal als Jugendlicher seinen Mund und das Wort, den Satz, den er spricht, ist der entscheidende Satz dieser ganzen Geschichte. Deshalb wurde sie auch weitererzählt. Er sagt, warum habt ihr mich denn gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Hier muss ich sein. Könnte es denn irgendwo anders sein als im Hause meines himmlischen Vaters? Und hier wird was offenbar, wer er ist. Hier leuchtet etwas auf. Jesus, das Kind, der Junge aus Nazareth, ist der Sohn des Vaters, des himmlischen Vaters, der Sohn Gottes. Alle Stimmen der Engel und der Menschen, der Hirten von Simon, Hanna und den Weisen, alle Stimmen, die vor dem Jesuskind galten, werden hier zum ersten Mal bestätigt nach 12 Jahren. Er ist ein Sohn des allerhöchsten Königs und von seiner Gottesherrschaft wird er später ganz viel erzählen in seinen Geschichten und Gleichnissen. Hier muss ich sein, im Haus des himmlischen Vaters. Das war sein Verlangen im Haus des Gebetes, als wäre ihm hier eine Tür geöffnet worden zum Vaterherzen Gottes, zu der wahren Väterlichkeit Gottes, zu seinem Wesen voller Gnade und Wahrheit. Auch das wird später sein Thema sein, als er gefragt wird, Jesus, wie können wir beten lernen, sagt er als erstes, nennt Gott Abba, nennt ihn Papa, lieber Vater. Habt ihr schon mal Papa zu Jesus, zum himmlischen Vater gesagt? Nennt ihn Papa, sagt Abba zu ihm. Er kennt euch, er liebt euch, er sorgt für euch, sorgt euch nicht selbst. Und hier am Ende steht, und seine Eltern verstanden nicht, was er damit meinte. Und dann kommt wieder der Satz, der öfters schon mal vorkommt, aber seine Mutter Maria behielt alle diese Worte im Gedächtnis und bewegte sie in ihrem Herzen. Manchmal brauchen wir Zeit, um Dinge sacken zu lassen, bevor wir sie verstehen, als müsste Maria nochmal schwanger werden oder schwanger gehen, wie wir sagen, mit diesen Geschichten und Worten, bevor da etwas Neues in ihr geboren wird. Maria wird ja später selbst zu einem Bild, Bild für die Kirche, auch in dem Sinne, dass wir manchmal unser altes Jesusbild loslassen müssen, um den wahren Jesus zu finden. Vielleicht haben wir schon als Kind viel von Jesus gehört, Kinderbibel gelesen und wir haben ein Bild von Jesus. Es kann sein, dass ein wichtiger Punkt kommt, nachdem manches in uns neu geboren wird, dass wir ihn noch mal ganz neu entdecken. Da wird etwas Neues in uns geboren, was spürbare Auswirkungen für unser Leben haben wird. So wie Johannes, der Evangelist, es im heutigen Wochenspruch ausdrückt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir plötzlich in einem ganz anderen Licht, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ich möchte beten. Danke, Jesus, für deine Entdeckung schon als 12-Jähriger, damals im Tempel. Öffne auch uns und deiner Kirche ganz neu die Tür zum Vaterherzen Gottes, zu seiner Väterlichkeit, zu seiner Treue und Fürsorge. Herr, diese ganze Welt braucht dich. Herr, unser Land, unser Deutschland braucht dich, Jesus. Unsere evangelische Kirche, sie braucht dich. 9 Kirchen braucht dich, Jesus. Darum bitten wir dich, mach dich offenbar unter uns. Amen. Abzukündigen ist nicht sehr viel. Erstmal herzlich einladen zu einem Kaffee trinken nach dem Gottesdienst. Wäre schade, wenn die ganzen Kannen voll frischen, wunderbar duftenden Kaffees weggeschüttet werden müsste. Sie warten also darauf, dass ihr hinterher was trinkt. Ja, wenn der eine oder die andere auch noch Zeit hätte, ein bisschen mitzuhelfen. Wir haben heute nur eine Küsterin und Lektörin, alles in allem zusammen. Und vielleicht braucht sie ein bisschen Hilfe. Ich möchte Sie und euch gerne noch hinweisen und auch neugierig machen auf ein Gemeindeseminar am Samstagnachmittag, den 21. Februar. Ist noch ein bisschen hin, 21. Februar, nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr zum Thema die heilsame Kraft der Vergebung. Das Seminar wird meine Frau und ich, wir leiten es gemeinsam. Worum geht es? Es geht darum, dass wir ohne seelische Verletzungen gar nicht durchs Leben kommen. Manches davon heilt wieder von selber, das ist gut, anderes lässt uns aber verstört und verwundert und auch verwundet und manchmal auch verbittert zurück, manchmal sogar für viele Jahre oder wie ich das manchmal höre, viele Jahrzehnte Menschen damit kämpfen. Das bindet unsere Gedanken, wenn uns Menschen verletzt haben und wir nicht vergeben konnten und wollten. Es bindet unsere Gefühle, es bindet unsere Kräfte über Jahrzehnte. Wie können solche Dinge heilen? Die Herausforderung, anderen zu vergeben, die uns verletzt und gekränkt haben, wird unser Thema sein. Wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, dieser Spur der inneren Heilung zu folgen, denn wir sind zur Freiheit berufen und diese Freiheit ist möglich. Zu diesem Themenkreis gibt es an diesem Nachmittag Ende Februar hilfreiche Impulse, es gibt Übungen, geistliche Stationen. Ich wollte nur ein bisschen neugierig machen auf das, was da euch erwarten könnte. Hinweise dazu finden wir auch im aktuellen Gemeindebrief. Die Anmeldung läuft über das Gemeindebüro. Jetzt gleich wird meine Frau die Fürbitten lesen. Und wir können dazu sitzen bleiben. Wir werden zwischendurch immer einen Chorus singen. Und zum Schluss, wenn das Vaterunser kommt, dann können wir aufstehen. Das ist mein Vorschlag.
Herr, wir bringen dir unsere Kinder und Enkel. Wir bitten dich, öffne ihre Herzen schon in Kindheit oder Jugend für deine Gegenwart und dein Reden. Lass sie deine wunderbare, tröstliche, aufbauende, bestätigende Väterlichkeit erkennen und erfahren. Hilf ihnen, zu deinem Vaterherz zu kommen und sich das schenken zu lassen, was sie brauchen. Rufe du sie in diese besondere Beziehung zu dir und in ihre Berufungen hinein. Lehre sie in schwierigen Zeiten, die kommen werden, dir zu vertrauen und auf dich zu bauen. Schenke ihnen die Gabe des Gebetes. Führe du sie durch die schwierigen Zeiten der Pubertät und des Erwachsenwerdens und stelle ihnen Engel zur Seite, sodass sie deine Wege finden und auf ihnen gehen. Danke, dass du uns und diese Welt mit ihnen beschenkst. Wir singen.
Es ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht.
Herr, Wir bringen dir alle Eltern und Großeltern. Oft genug sind wir überfordert und wissen nicht, was das Richtige ist. Schenke uns allen Gelassenheit, Weisheit, die vom Himmel kommt, und Vertrauen in dich und deine gute Führung unserer Kinder und Enkel. Besonders in den Situationen, in denen wir sie loslassen und sie gehen lassen müssen. Hilf uns, dass wir verstehen, wie du dir das Eltern- und Großelternsein vorstellst. Wir möchten aus deiner Sicht heraus leben und unsere Kinder und Enkel sehen. Du bist der, der uns allen Orientierung schenken kann in dieser schnelllebigen und unüberschaubaren Welt. Bitte tu das und öffne unsere Herzen für dein Reden. Herr, manchmal schenkst du uns Quality Time, geschenkte Momente, in denen unsere Kinder und Enkel mit Gutem genährt werden. Vor allem mit Annahme und Liebe, Zuwendung und Verständnis, Offenheit und Glück. Danke. Wir singen. Wir bringen dir den unfassbaren Schmerz der Eltern, Großeltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten, die von der schrecklichen Brandkatastrophe in Grand Montana in der Schweiz betroffen sind. Herr, du weißt besser als jeder andere, was da passiert ist. Leite die Toten in dein Reich, steh den Schwerverletzten bei, und offenbare dich ihnen. Beschleunige Heilungsprozesse und segne alle Medizin, alle Ärzte und das Krankenpflegepersonal. Herr, es sind so viele Tote und Schwerstverletzte, so viele, die noch zwischen Tod und Leben schweben. Erbarme dich, Herr. Sei auch bei den Rettungskräften und Feuerwehrleuten, die schlimmste Bilder gesehen haben und reagieren mussten. Hilf ihnen, die Traumata verarbeiten zu können. Verändere die inneren Bilder durch Trost- und Hoffnungsbilder. Wohin sollen die betroffenen Angehörigen und Freunde mit ihrem Schmerz, mit ihrem Verlust, ihrer Trauer? Nur bei dir können sie nach und nach Trost und Halt finden. Beschenke sie damit zur richtigen Zeit. Segne auch ganz besonders die Notfallseelsorger mit deiner Weisheit, mit Schweigen zur richtigen Zeit und Reden zur richtigen Zeit. Schenk auch uns allen, die aus der Ferne innerlich an dem Geschehen beteiligt und betroffen sind, Worte und Gebete zum Mittragen. Herr, wir können nur dein Erbarmen ausrufen. Herr, erbarme dich. Wir singen.
Ist die Licht in der Nacht, es
Gemeinsam beten wir das Vaterunser und stehen dazu auf, soweit uns das möglich ist. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Getrost, was kommen mag. Gott ist